Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, das ist meine erste Predigt zur Endzeit. Und wer weiß, ja, vielleicht auch die letzte. Es ist richtig spannend, wie viele Leute einfach dieses Thema einfach beschäftigt. Und immer wieder, wenn Krisen kommen, wenn etwas Schlimmes geschieht, dann fragen sich viele Menschen, geht jetzt alles zu Ende? Ja, und das ist eigentlich egal, auf welcher Ebene. Da ist der eine, der irgendwie eine schlimme Diagnose bekommt vom Arzt, oder der andere, dessen Job gekündigt wird, oder wie wir uns jetzt einfach hier in einer globalen Krise befinden, die einfach ein ungeahntes Ausmaß hat, das wir einfach noch nie so erlebt haben in dieser Form. Wir kennen das ja aus verschiedenen irgendwie Armageddon-Blockbustern, so mit den Katastrophen und Untergangsszenarien. Und bei uns läuft manchmal so ein Film ab, wenn wir an das Ende denken. So, dann sehen wir vielleicht Menschen, wie sie fliehen, scharenweise aus den Städten, Menschen, die zu Bestien werden, ja, um irgendwie zu überleben. Und als westliche Welt sind wir durch die Filme jetzt nicht gerade unbedingt aufgeklärt oder haben irgendwie nicht die richtige Vorstellung von Endzeit. Wir haben zumindest eine Vorstellung davon, was Hollywood darüber denkt. Und was auch so bei mir innerlich irgendwie abläuft, da gibt es diese Leute, die so diese Plakate hochhalten, ja, irgendwie tut Buße, das Ende kommt, das Gericht kommt. So. Und ich frage mich dann, wenn ich das immer so sehe, dann in diesem Film, ja, ist das unser Auftrag als Kirche? Ist das mein Auftrag? Wie werde ich persönlich reagieren? Sieht das Ende tatsächlich so aus wie in diesen Armageddon-Blockbustern? Und Menschen sind wirklich verunsichert. So viele YouTube-Filme, wo Leute sagen, wie sie denken, wie das Ende ist, Verschwörungstheorien, dass mein ganzes Leben lang selbst nicht ausreichen würde, um selbst die deutschen Dokumentationen oder Meinungen überhaupt nachzuverfolgen. Menschen haben richtig Angst. Menschen haben schlechte Träume, trauen sich gar nicht mehr irgendwie aus dem Haus raus, ja, denken einfach, ja, was kommt denn jetzt? Geht jetzt einfach alles zu Ende? Und ich habe eine gute Nachricht heute mitgebracht. Die Bibel hat etwas zum Weltende zu sagen. Jesus hat etwas zum Weltende zu sagen, denn er selbst ist einer der Hauptakteure. Ja, wenn Jesus wiederkommt am Ende dieser Zeit, dann ist auch wirklich das Ende besiegelt. Ist das eine gute Nachricht? Nicht jeder ist sicher, ob das eine gute Nachricht gerade ist. Aber wir gehen ein bisschen rauf, weil heute ist so ein bisschen mein Thema, einfach mal so rauszuschälen, was sagt Jesus eigentlich zu diesem Thema? Wer liebt Kuchen? So, ganz kurz Themenwechsel, wir kommen gleich dazu. Ich liebe Kuchen. Und ich bin mit einer wunderbaren Frau gesegnet, die auch richtig guten Kuchen backen kann. So, also wenn du auch so eine gute Frau hast, die guten Kuchen backen kann, dann drück sie mal. Ja. Drück sie auch, wenn sie das nicht macht, sonst könnte das ein peinlicher Moment werden. Ja, auch irgendwie zu Hause, ja, nimm dein Gerät mit. Ja, irgendwie, wenn deine Frau irgendwie in der Küche werkelt, ja, geh einfach dorthin und drück sie einfach mal richtig fest. Und, ja, das ist, come on, das ist eine gute Sache, ja. Ja, vielleicht funkt es jetzt, ne? Okay. Wer kennt diese Hochzeitstorten? Diese richtig großen Hochzeitstorten, die mit mehreren Etagen, so mit verschiedenen Füllungen, Vanille, Erdbeer, Nougat, Schoko, Zitrone, so alles das, was es so gibt. Und dann, was die Kunst ist, ja, dieses eine Stück, was man nimmt mit dieser besonderen Füllung von dieser Etage, ja, das einfach zu genießen. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, alle Stücke irgendwie nehmen und durcheinander essen oder in einen Mixer packen, ja, und irgendwie draufdrücken. Das wird meistens ungenießbarer Matsch. Du nimmst dieses Stück Kuchen, ja, und du genießt es. Und das ist das, was wir heute tun, wenn es um dieses Thema geht mit Endzeittheorien, weil viele nehmen alles, was irgendwie mit Endzeit zu tun hat, Prophetie und alles, was sie irgendwie gehört haben, die packen es in einen Mixer, drücken da drauf und das ist ein ungenießbarer Matsch. So, und da blickt keiner mehr durch. Aber wisst ihr, wer durchblickt durch diese ganze Sache? Nein, nicht Gideon. Ja, Jesus blickt da durch. Jesus blickt da durch. Und bevor ich das einfach so vergesse, während der Predigt wird es die Möglichkeit geben, dass du einfach Fragen stellen kannst, weil es ist unmöglich, alles irgendwie heute mit zu platzieren. Von daher, du kannst deine Fragen in den Chat stellen, du kannst deine Fragen per Slido einfach einsenden. Das Coole bei Slido finde ich, dass man auch die Frage, wenn man sie schon wieder findet, die man selber stellen will, einfach liken kann und dann wird die bewertet. Und dann in der Woche wird es einen YouTube-Podcast einfach geben, wo ich versuche, auf einige dieser Fragen zu antworten und vielleicht sogar auch Ideen kriege für die nächste Predigt, um hier weiterzumachen. Und das, was ich jetzt einfach tun will, ist einfach, dass wir reinschauen, zu gucken, was hat Jesus über das Ende gesagt. Seid ihr bereit? Seid bereit, sehr gut. Jesus hat so viel gesagt. Allein in Matthäus 24 und 25 sind zwei richtig lange Kapitel, wo Jesus in O-Ton über das Ende spricht. Und die Szene begann folgendermaßen. Jesus stand vor dem Tempel. So, und die Jünger, die waren beeindruckt von diesem wunderbaren Tempel, von diesem prunkvollen Bau. Über 46 Jahre hatten sie gebraucht, um diesen Bau fertigzustellen. Und dann sagen sie tatsächlich, und Jesus steht dann davor, ne, und dann sagt er, Matthäus 24, Vers 2, können wir das nachlesen, ja, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jeder Stein wird herausgebrochen werden. Und ich stelle mir die Szene irgendwie so vor. Die Jünger gucken sich an, denken, what? Was passiert hier? Und die kannten schon Jesus irgendwie, waren ja 3 Jahre mit ihm irgendwie unterwegs und die wussten, okay, er ist jetzt hier vorm Tempel, hier ist das Volk so um uns, er wird jetzt nicht gerade richtig deep irgendwie auspacken. So, also irgendwie Petrus rübergezwinkert zu Johannes, du, wir frag ihn nachher, ne, wenn wir gleich auf dem Weg nach Bethanien sind, das ist sein Lieblingsort, dann gibt es bestimmt einen Moment, wo wir fragen können, was da passieren wird. Und die Situation war dann gekommen, so auf dem zum Lieblingsort nach Bethanien. Dann sind sie auf den Ölberg gegangen und sie saßen an dem Ölberg und ich stelle mir das so vor, dass die Abendsonne irgendwie gerade so auf diesen Tempel scheint und sie sehen diesen Tempel von diesem Ölberg und der Tempel, der war wirklich mit Gold verziert und das hat die richtig geblendet. Und der Tempel war auch ein Ort, der hatte Steine, die waren 1 Meter circa hoch und 7 Meter breit. So, und die Jünger waren beeindruckt von diesem Bau. Sie haben sich wirklich blenden lassen von diesem Glitzer und Glamour. Und Jesus sagt, kein Stein wird mal auf den anderen bleiben. Denken, what, ne? Also ich meine, 1 Meter mal 7 Meter, das ist echt eine Menge. So, keiner, der herausgebrochen wird. Und so fragen sie, hey, wann wird das Ende sein? Wann wird das Ende sein, von dem du sprichst? Wann wird das geschehen, Jesus? Und ich finde das so spannend. Jesus fing dann an zu erzählen, aber er gibt uns nicht Hinweise, wie wir einfach, was passieren wird, sondern er gibt auch Möglichkeiten, wie wir vorbereitet sein können, wenn es darauf ankommt, wenn die Zeit tatsächlich kommt. Und ich habe das mal, diese Rede in Matthäus 24 mal zusammengefasst in 5 Aufforderungen. So, und wer will diese 5 Aufforderungen hören? Yes, ein paar wollen diese 5 Aufforderungen hören. Dann lass uns gleich anfangen mit der ersten und die heißt, verliere nicht den Fokus. Verliere nicht den Fokus. Und da heißt es in Matthäus 24, ab Vers 5 folgendes, gebt Acht, O-Ton Jesus, ne, dass niemand euch in die Irre führt. Denn viele werden kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Messias und sie werden viele in die Irre führen. Verliere nicht den Fokus. Lass dich nicht davon abbringen, von das, was Gott dir gezeigt hat. Konzentriere dich auf das Wesentliche, denn die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und wir wissen, wer bleibt. Jesus bleibt. Denn er hat gesagt, Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Sie werden in Ewigkeit bleiben. Und es kann nur einen geben. Und das klingt so einfach, das klingt so simpel für uns. Aber wir müssen uns doch mal fragen, wer ist mein Retter? Wer ist mein Erlöser? Wer ist mein Helfer? Wer ist eigentlich mein Messias? Ja, wer ist dein Messias? Und erst am 28. Februar, ich finde das ganz spannend, ich will es einfach hier anbringen als Beispiel, hat die Luisa Neubauer auf der Kanzel des Berliner Doms einfach eine Rede gehalten. Manche betiteln das als Predigt, ich würde das nicht als Predigt betiteln, das ist eine Rede in der Kirche. Sie ist eine Aktivistin aus der Umweltszene Fridays for Future und da sagt sie, Zitat, Gott wird uns nicht retten, das werden wir tun, weil wir es wagen, die Schwere der Krisenbewältigung anzunehmen. Ja, wir denken, wir brauchen Gott nicht mehr. Gott ist überflüssig, wir kriegen das irgendwie selber hin als Menschen, als Deutschland, ja, als das Volk. Und jede Zeit, egal welche Zeit, hat ihre eigenen Götzen, hat ihre eigenen Priester, ihre Schutzgeister und Rituale. Jede Gesellschaft hat ihre Tempel, seien es Bürohochhäuser, seien es Wellness-Oasen, seien es Fitnesscenter, seien es Studios oder Stadien. Ja, und wir bringen manchmal an diesen Orten Opfer. Ja, da werden Opfer gebracht, um Erfolg zu haben, um Unglück fernzuhalten, dass es irgendwie gelingt, einem das Leben zu meistern. Und alles schreit irgendwie, ich bin wichtig. Ja, die Götter der Schönheit, die Götter des Erfolges, die Götter des Geldes, die Götter der Macht. Ja, und manchmal beten wir tatsächlich diese Götter an, weil wir auf Menschen schauen und wir fragen uns, ja, hey, wie toll wäre das, wenn ich so schön wäre wie sie? Wenn ich so viel Erfolg hätte wie er? Ja, wenn ich so viel Macht hätte? Wenn ich so viel Geld hätte? Wenn ich so gesund wäre? Wenn ich so reich wäre? Und die meisten Menschen, sie leben für ihre eigenen Träume, anstatt für seine Träume, anstatt für Gottes Träume. Das ist zum Beispiel ein Paar, das keine Kinder hat. Und in diesem Streben nach Glück, und sie freuen sich irgendwann, dass sie Kinder bekommen, nach etlichen Jahren. Und dann kümmern sie sich um diese Kinder von ganzem Herzen und über die Sorge der Kinder, dass es ihnen gut geht, verlieren sie einfach Dinge aus dem Fokus und sie verlieren die Freude an ihren Kindern. Und es ist gut, Kinder zu haben, aber die Frage ist, hey, wer ist unser Retter? Wer ist unser Messias? Gott will das Beste in deinem Leben. Mal ein Amen, sag mal ein Amen. Ja? Gott will das Beste in deinem Leben. Er will, dass du dich daran erfreust. Doch nichts ist sicher in dieser Welt. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Wir finden unsere Sicherheit allein in Gott. Weil er ist unser Retter, er ist unser Helfer. Und vergeude deine Zeit nicht damit, auf andere Leute zu schauen. Schaue auf Jesus und beschäftige dich nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, wo du irgendwie deinen Fokus darauf richtest, mit irgendwelchen Theorien, was irgendwie über Gott gesagt wird, sondern verliere Jesus nicht aus dem Fokus, sondern behalt ihn in deinen Augen. Die zweite Aufforderung, und die ist für uns sehr bekannt, heißt: Hab keine Angst. Hab keine Angst. Heißt es in Matthäus 24, Abvers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Denn das muss geschehen, aber das Ende ist es noch nicht. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben da und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Da, wo du bist, hab keine Angst. Egal, was passiert, egal, was du hörst, das ist das, was Jesus hier sagen will. Und es muss geschehen, schreibt Jesus hier, es muss geschehen. Und es ist ja logisch, wenn wir Menschen das Sagen haben, die es manchmal so irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, ja, dass Kriege passieren, dass Konflikte passieren, ja, dass Hungersnöte passieren, weil Gier da ist. Ja, dass wir die Erde ausrauben, ihre Ressourcen berauben und nicht weise einfach damit umgehen, dass hier und da tatsächlich auch Erdbeben geschehen. Keine Frage, nicht jedes Erdbeben passiert dadurch. Es muss geschehen, spricht Jesus hier, und es ist nur der Anfang. Aber hab keine Angst. Und der Fakt ist, wir leben in der Endzeit, seitdem Jesus gekommen ist. So sieht die Bibel das überhaupt. Und Fakt ist, natürlich jetzt 2000 Jahre später, wir sind näher dran als damals, als Jesus das gesprochen hat. Und wir machen uns so viele Gedanken über das Ende der Zeit. Und es ist ja schon irgendwie manchmal verwunderlich, was so zutage tritt, was wir so glauben und denken, auch über die Entrückung. Für alle, die jetzt nicht so die Insider sind, denken, von was redet er so? Entrückung ist das Ereignis. Und wenn alle Menschen, die an Jesus glauben, sozusagen entrückt werden in einem Moment in den Himmel. So, und Menschen sagen, hey, ich glaube, dass diese Entrückung vor der Trübsalzeit stattfinden wird. Trübsalzeit, das ist die Zeit, die schlimmste Zeit hier eigentlich auf der Erde, bevor das Ende kommen wird. So, und dann denken sie, hey, bevor alles Leiden passiert, werden wir als Christen dann in den Himmel entrückt. Und ich habe damals so als Teenie gedacht, hey, das ist ja mega, das ist ja cool, so, dann musst du dir gar keine Gedanken machen über das Ende, weil du bist rechtzeitig weg, ne? Du bist weggebeamt, boom, und weg. Und dann hast du keine Probleme mehr. Aber die Sache ist die, das steht nicht so in der Bibel. Das findet man da nicht da drin. Ich habe die inzwischen so oft durchgelesen, Offenbarung, ich weiß gar nicht, nach 20 Mal fängt man ja an, gar nicht mehr zu zählen. So, ich habe das nicht gefunden, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfinden soll. Die Frage ist ja auch die, wenn Jesus schon seine Jünger warnt und sagt, hab keine Angst, warum sollte es uns denn besser ergehen? Ich werfe das einfach hier einfach nur mal in diesen Raum, aber es entlarvt auch irgendwie unser Happy-Clappy-Denken, dass wir denken, irgendwie mit Jesus ist alles so easy-peasy. Ja, und dann laufen wir so durch und denken, das Christsein ist easy-peasy. Ey, das ist nicht alles easy-peasy, was wir erleben. Es ist herausfordernd, für die Wahrheit einzustehen. Das merken wir ja im Alltag. Das ist manchmal Kampf. So, wenn wir manchmal gezwungen werden zu lügen, um unseren Job irgendwie zu behalten. Und du musst überlegen, stehe ich tatsächlich richtig für die Wahrheit ein? Es werden Bedrängnisse kommen. Es werden Menschen wegen ihres Glaubens sterben. Und das passiert auch gerade in diesem Augenblick, nur nicht hier in Deutschland, sondern woanders. In den asiatischen Ländern werden Menschen getauft und die wissen ganz genau mit der Taufe, sie gehen zurück in ihren Heimatort und sie wissen eigentlich, das ist mein Todesurteil. Das ist eine ganz andere Dimension von Taufe, von Entscheidung für Jesus. Und die wissen, hey, das Leben ist nicht easy peasy. Glaube heißt nicht, dass wir von allem irgendwie verschont bleiben. Glaube heißt, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden. Und dass wir gestärkt werden in dem, wo wir gerade durchgehen. Und die Botschaft ist die, hab keine Angst. Hab keine Angst. Es muss geschehen. Hab keine Angst vor Verfolgung. Hab keine Angst vor dem Gericht. Hab keine Angst vor der Entrückung. Ja, bei dem letzten Posaunenschall übrigens, wie wir es lesen in 1. Korinther 15 und 2. Thessalonicher und natürlich Offenbarung, da werden alle versammelt. Hey, die Engel passen auf, dass du mitkommst. Ja, keine Angst. Ich hatte Angst damals, dass ich nicht mitkomme. So, dann war irgendwie meine Eltern nicht angetroffen, habe gedacht, oh, ich bin alleine zurückgeblieben. So, hatte Angst vor der Entrückung. Hab keine Angst, die Engel passen auf. Yes. Zweite Aufforderung war das, die dritte Aufforderung, versuche nicht, es aufzuhalten. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 17 bis 20, wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um seine Habe aus dem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder an einem Sabbat. Die Aussage hier ist äußerst interessant. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ja, sollen Menschen fliehen. Sie sollen nicht beten, dass es aufhört, ja, denn die Herausforderung wird definitiv kommen. Sie sollen fliehen. Und die Juden damals, die erinnerten sich an die Worte Jesu, als der römische Krieg anfing, 66 nach Christus, der bis 77 nach Christus ging. Und sie flohen, anstatt zu kämpfen. Wir wissen es, vor Zeit vor Jesus, da war die Kämpfe der Makkabäer, da haben die noch richtig gekämpft, bis aufs Blut, bis auf den letzten Mann. Und sie wussten, als diese Bedrängnis kam, hier, ich sag mal Bedrängnis, aber Bedrängnis ist eigentlich auch ein Wort für später, sorry. Als diese Herausforderung kam, hey, ich sollte jetzt nicht kämpfen, ich sollte fliehen. Und sie sind geflohen. Eusebius berichtet davon, 325 nach Christus, als Historiker, 70 nach Christus dann in diesem römisch-jüdischen Krieg, wurde dann der Tempel zerstört. Und nachdem die Römer den Tempel zerstört hatten, haben sie in den Tempelruinen Opfer dargebracht, ihren römischen Göttern. Das ist das Gräuel, von dem Jesus spricht. Und ein Nebenaspekt eigentlich mal hier in diesem Text, Jesus jammerte nicht um den prunkvollen Tempel. Jesus jammerte um die Schwangeren. Wir sehen es, wie sehr Jesus Menschen liebt. Es geht nicht um irgendwelche Gebäude, die prunkvoll über 46 Jahre aufgebaut worden und mit großen Steinen da stehen. Es geht um jeden Einzelnen. Gott liebt auch Frauen. Ja? Ich sage das einfach ganz nochmal bewusst. Er denkt hier an die Schwangeren. So. Und bis zum Vers 20 hier in Kapitel 24 glaube ich, dass eigentlich alles schon im Groben durch ist und passiert ist. Alles, was so ab Vers 21 passiert, ja, das wird passieren oder wir sind gerade mitten dabei. Bei den meisten ist das ein Absatz, der ist nicht direkt als Absatz gekennzeichnet, das ist mitten in dem Absatz. So, vielleicht kannst du eine Frage stellen und ich beantworte sie im Podcast. Es ist einfach zu mühselig, jetzt hier darauf einzugehen, warum ich das einfach so sehe. Jesus sagt, es muss geschehen. Und das strapaziert auch irgendwie unsere Geduld, wenn wir einfach daran denken, wie kann denn ein liebender Gott dieses ganze Leid zulassen? Wenn wir denken, das muss geschehen. Und ich will das mal so beschreiben, dass wir einen wunderbaren Vater haben im Himmel, der uns von ganzem Herzen liebt und der eine Perspektive hat für die Zukunft und manchmal so in die Zukunft schauen kann. So wie wir das als Väter tun für unsere Kinder. Ja, wir wissen, es kommen bestimmte Entscheidungen in unserem Leben oder in ihrem Leben und da versuchen wir sie darauf vorzubereiten. Und wir wissen, es wird die Entscheidung kommen. So, und wir versuchen da zu sein, versuchen die Kinder darauf vorzubereiten. Das versucht Jesus hier auch, uns darauf vorzubereiten, dass Leiden kommen werden. Und manche Menschen, die kämpfen mit aller Macht gegen das Weltende. Die versuchen, die Endzeit irgendwie aufzuhalten. Die lesen das irgendwie in der Offenbarung und die Zahl von 666 und versuchen Theorien und die versuchen das aufzuhalten. Ganze Blocks werden damit gefüllt. Ich sage, du kannst es nicht aufhalten. Es wird kommen. Es wird kommen. Es ist so. Und wir dürfen das Wesentliche einfach nicht aus den Augen verlieren. Und es geht mir eigentlich nicht darum, dass wir irgendwie mit dem Strom schwimmen und irgendwie sagen, ja, das kriegen wir schon alles hin und klar, das Ende wird kommen und wir gehen da irgendwie so lässig Pferde irgendwie in diese Endzeit irgendwie rein. Aber die Frage ist, für was wollen wir denn eigentlich bekannt sein? Wollen wir bekannt sein für die gute Nachricht oder wollen wir bekannt sein für die schräge Nachricht, die uns meistens eigentlich auch in schräge Diskussionen irgendwie verwickelt? Und ganz ehrlich, wir machen uns als Christen manchmal so lächerlich. Ich sage, das ist so mühselig, darüber zu diskutieren, wie das genau aussehen wird. Hey, bring jemanden die gute Nachricht, die Hoffnung bringt, die Frieden bringt, die Freude bringt, die das Leben bringt jetzt in diesem Moment. Weil wir können nicht einfach sehen, wie alles ganz genau sich abspielen wird. Und die es ganz genau wissen, oh Mann, ja, da sage ich jetzt nichts dazu. Weil wir können es nicht aufhalten. Und die vierte Aufforderung ist, die Jesus einfach so gleich mit rausbringt, ja, schenke Fake News keinen Glauben. Matthäus 24, ab Vers 23 bis 24, das habe ich mir schon richtig hier Leidenschaft reingepredigt, so jetzt muss ich aufpassen hier, dass wir hier beim Thema bleiben. Da heißt es folgendermaßen, das ist gut aus dem Gotteswort zu lesen. Wenn dann einer zu euch sagt, da ist der Messias oder dort, so glaubt es nicht. So glaubt es nicht. Denn es wird mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich sogar die Erwählten, das sind diejenigen, die wirklich fest sind im Glauben, in die Irre zu führen. Und Vers 26 heißt es weiter, wenn sie also zu euch sagen, da in der Wüste ist er, so geht nicht hin, da in den Gemächern ist er, so glaubt es nicht. Wo Gottes Licht sich ausbreiten will, bäumt sich die Finsternis auf. Das war damals auch so, als Jesus das erste Mal gekommen ist, vor 2000 Jahren. Die Finsternis hat sich aufgebäumt. Da sind falsche Messias aufgetreten, haben das Volk Israel durcheinander gebracht. Ey, es gab wirklich wilde Theorien, wenn man sich da mal so reinliest in diese ganze Literatur. Wirklich abgefahren und merkt wirklich, die Finsternis hatte sich aufgemacht, weil sie wusste, hey, das Licht kommt in einer Macht, wie es noch nicht passiert ist auf dieser Erde. Und ein Mittel, der Finsternis sind Fake News. Sagen wir so, die Finsternis versucht mit allen Mitteln, das irgendwie zu verhindern, und ein Mittel sind Fake News. Und der Job des Teufels ist der des Diabolos. Menschen zu verleugnen, zu verwirren, durcheinander zu bringen. Und diesen Job, wenn man das mal so beschreiben kann, ja, den macht er schrecklich gut. Er hat Tausende von Jahren hat er Erfahrung, Fake News auszubreiten über Autoritäten, über Regierung, über Kirchen, über Menschen. Und wer falsche Informationen hat, ja, der trifft falsche Entscheidungen im Leben. Und ein Mittel sind des Feindes sind auch Desinformationen über Menschen. Und meine Meinung ist, er fährt gerade eine riesengroße Kampagne jetzt in dieser Zeit. Eine Kampagne von Desinformation, von Fake News in einer noch nie dagewesenen Form. Das ist der Feind. Und bis zum Ende der Welt, ja, wird es Fake News geben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Hey, du kannst bestimmen, wie viel Wert du diesen Fake News gibst. Wie viel Kraft sie haben in deinem Leben. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere Kirchen zu kritisieren, was sie falsch machen, oder andere Menschen zu kritisieren, andere Menschen zu richten und irgendwelche Gerüchte zu verbreiten. Hey, wir glauben, dass Licht die Finsternis aufdeckt. Wir glauben doch an einen souveränen Gott, der irgendwie alles aufdeckt, der Skandale aufdeckt. Das merken wir auch in dieser Zeit. Der Ungerechtigkeit nicht ungesühnt lassen lässt. Wir glauben das, und wenn du das glaubst, dann glaube den Fake News nicht. Deine Kirche ist nicht perfekt. Amen. Oh, ganz schwach. Meine Kirche ist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Jetzt hätte ich irgendwie ein stärkeres Amen irgendwie erwartet. Es gibt immer etwas auszusetzen. Auch an anderen Kirchen. Es ist aber nicht meine Aufgabe. Jede Kirche hat ihr eigenes Sendschreiben in der Offenbarung. Ja, und jeder kann nachlesen, was das für jeden bedeutet. Und wir sollten dem Durcheinanderbringer nicht den Job irgendwie erleichtern, indem wir irgendwie auf Fake News auf den Leim gehen und irgendwie Gerüchte einfach weiter verbreiten. Das war die vierte Aufforderung. Ja, schenke Fake News keinen Glauben. Die letzte Aufforderung hier in dieser Rede, wollt ihr sie hören? Ja? Yes. Halte dich bereit. Halte dich bereit. Matthäus 24, Vers 42 und 44, da heißt es: Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht vermutet. Seid wachsam und haltet euch bereit. Das ist die Schlussforderung von Jesus. Und spannend ist, dass diese Schlussforderung von Jesus mal keine Verneinung ist. Das ist die einzige Schlussforderung, die eigentlich ohne Verneinung ist, die eigentlich alles hier ein bisschen zusammenfasst. Und das kann man sehr gut auch mit diesen Worten wiedergeben aus Matthäus 26, Vers 41, wo es heißt: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wir kennen diese Szene, wo Jesus in seiner schwersten Stunde seine drei engsten Gefährten mit sich nahm im Garten Gethsemane, dass sie mit ihm wachen und mit ihm beten. So, und Jesus betet und die drei schlafen ein. Und Jesus kommt hin und sagt: Wacht und betet, ja, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und nun wissen wir es natürlich, was mit Beten anzufangen, das fällt uns leicht. Mit Wachen, ja, was soll denn das heißen, ne? So, ich sage, Wacht und Bete, das klingt einfach gut, ne? Aber du fragst dich, was heißt denn Wachen? Und wir wollen ein bisschen einfach darüber nachdenken, weil das eigentlich auch ein Satz war, wo Paulus dann am Briefende jeweils die Kirchen einfach ermuntert hat. So, in 1. Korinther 16 einfach nachzulesen, Kolosser 4, Vers 2. 1. Thessalonicher 5, Vers 10, einfach das zu nachsehen, immer wachen und zu beten. Und das Wachen bedeutet hier, vorbereitet zu sein. Vorbereitet zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe das mal so formuliert: Sei ein Wächter deines Lebenshauses. dass du Jesus überschrieben hast, also eine Entscheidung für ihn getroffen hast. Und pass auf, dass nicht irgendetwas oder irgendwer durch die Tür oder durch das Fenster hineinkommt, was nicht hineingehört. Was lässt du in deine Gedanken hinein? Welche Lebensweise führst du oder hast du zugelassen in deinem Leben, die Gott nicht gefallen, wo Gott einfach kein, wo er sich nicht drüber freut? Und im Alten Testament wird dieses Wort hier verwendet, im Hebräischen, wenn Menschen aus einem Traum aufgewacht sind, manchmal auch ein Traum, den Gott geschenkt hat, und sie sind aufgewacht und sie wussten, was zu tun ist. Und sie hatten auf einmal eine Klarheit für Dinge, die einfach passieren sollen und die wichtig sind zu tun. Was das hier bedeutet, zu wachen, heißt es, hey, sei offen für das Reden Gottes. Warte auf das Reden Gottes und verschlafe es nicht. Wachen bedeutet hier, Dinge wahrzunehmen, klar im Verstand zu sein und klar Dinge im Geist zu sehen. Und genau das Wachen hier ist in Kombination auch mit Beten gemeint und hat eine besondere Kraft. Und Wachen und Beten ist kein Stress. Ja, wir denken immer an die Jünger, wenn die dann schlafen, denken, oh, die haben gefehlt, ja, so, und wie kriege ich das hin? Es bedeutet kein Stress, sondern es bedeutet ein bewusstes in ihm Bleiben. Und wer das tut, der wird den Zeitpunkt nicht verpassen, weder wenn das eigene Leben zu Ende geht, noch wenn die Welt zu Ende geht. Denn das Ende der Zeit, das wird ganz anders sein, als wir denken oder Leute auch vorhergesagt haben. Wenn Jesus hier davon spricht, dass es so sein wird wie in den Zeiten zu Noah, ja, wo Menschen heiraten, essen und trinken und sich gar keine Sorgen machen, ja, wo gar keine Armageddon-Stimmung ist, ja, und auf einmal findet die Entrückung statt und Jesus kommt, ja, so wird das Ende sein. Und die Frage ist, wirst du vorbereitet sein, wenn dieser Moment kommt? Halte dich bereit, indem du den Fokus nicht verlierst, indem du dich nicht erschrecken lässt, keine Angst hast, indem du nicht versuchst, es aufzuhalten, indem du Fake News keinen Glauben schenkst. Unser Gott ist souverän. Unser Gott sitzt auf dem Thron und es ist manchmal gut, einfach sich daran anzulehnen, was er glaubt, was er denkt. Und die Message von Jesus, die ist klar und sie ist definitiv, ich drücke das einfach ganz bewusst aus, sie will keine Angst machen, sie will Hoffnung machen. Und sicherlich hast du bestimmte Dinge, die so durch den Kopf gehen und denkst einfach, okay, wenn man so an das Ende denkt, soll ich jetzt überhaupt ein Geschäft abschließen? Ja, soll ich überhaupt das große Ding jetzt noch machen? Soll ich überhaupt ein Haus kaufen? Soll ich überhaupt noch heiraten? Oder sollte ich gerade noch schnell heiraten, bevor das Ende kommt? Ich denke, das ist nicht die Frage. Ich muss zugeben, ich bin ja christlich aufgewachsen, auch mit dem ganzen Denken, und die Bibel habe ich auch sehr früh gelesen. Und als ich mit meinen Eltern unterwegs war, im Auto, im Urlaub, und wir sind so zurückgekommen und ich habe den Mond gesehen, das war mitten in der Nacht, wir sind so meistens nachgefahren, und der Mond war wirklich so richtig rostbraun, so rostrot. Und ich dachte, ist das jetzt, kommt Gott jetzt wieder? Der Mond wird blutrot sein. Ich hatte wirklich Bammel, ich hatte echt Schiss. Ja. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bist du bereit? Ist dein Fokus auf Jesus gerichtet? Ist die Hauptsache immer noch die Hauptsache in deinem Leben? Oder hast du Nebensächlichkeiten in den Mittelpunkt einfach gerückt? Dann ist es egal, wenn Jesus kommt. Weil wenn dein Fokus auf Jesus gerichtet ist, ja, dann ist der Rest egal. Und ich hatte einfach so den Eindruck und Impuls, dass Menschen richtig Angst haben. Angst haben auch, Christen Angst haben, ja, vor dem Ende. Ja, lass die Angst einfach los. Und dass Menschen manchmal verkrampft versuchen, irgendwie es mit ganzer Macht aufzuhalten. Hey, lass das los. Lass das Gottes Sache sein. Ja, er hat seinen Laden im Griff. Und Jesus ist als Retter vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen, Und wer ihn als Retter angenommen hat und eine Beziehung mit ihm hat, ja, der wird nicht verloren gehen. Der wird gerettet werden. So, und ich sage, wenn du eine gute Beziehung hast mit dem Retter, ja, so bist, dann hast du auch eine gute Beziehung mit dem Richter. Er ist als Retter gekommen vor 2000 Jahren und er wird als Richter wiederkommen. Und ich will dir die Gelegenheit geben, einfach eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einer Liebe zu Gott einfach heraus, dass er sich freut über dich und dass er dir das Leben schenken will. Nicht nur im Jenseits, sondern jetzt auch in diesem Moment. Weil er ist jemand, der dir Kraft schenkt, auch in schwierigen Situationen, auch in Krisenzeiten. Ich sag ganz ehrlich, hey, wenn wir mit Gott leben, es wird immer nicht alles happy clappy und easy peasy sein, aber du kannst dich darauf verlassen, dass Gott mit dir immer unterwegs ist und dich im Fokus hat. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, lade ich dich ein, einfach ein Gebet zu sprechen. Und manche fragen sich, hey, hab ich eine Beziehung zu diesem Richter? Kenne ich ihn? Und kennt er mich? Hey, ich sag dir, wenn ja, dann hab keine Angst. Und wenn nein, dann sprich einfach dieses Gebet gerade jetzt mir nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist und wiederkommen wirst. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und ich bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Und gemeinsam sagen wir Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, lade ich dich ein. Schreib einfach in dem Chat, Mensch, hey, ich bin entschieden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich will dich einladen, einfach eine E-Mail uns zu schreiben oder einfach Kontakt aufzunehmen mit der Nummer, die einfach dort unten steht. Hey, wir wollen gerne persönlich für dich beten und die ersten Schritte im Glauben gehen. Und wünsche einfach dir einen richtig guten Tag und hab keine Angst vom Ende, wenn du vorbereitet bist.